Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Das Best-of 2024. Und hier ist euer Host und Fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Hi, vielen Dank fürs Reinhören beim Podcast von fürgründer.de. Im Podcast haben wir regelmäßig die besten Experten aus den verschiedensten Bereichen zu Gast, die für eine erfolgreiche Gründung und den Aufbau eines Unternehmens super wichtig sind. Das haben wir zum Anlass genommen, euch einige der besten Tipps aus den Folgen des Jahres 2024 zusammenzustellen. Legen wir los. Viele Gründerinnen und Gründer werden vor dem Start in die Selbstständigkeit oft von Zweifeln geplagt. Oft kommt es gar nicht erst zur Gründung, weil man denkt, man hätte nicht die perfekte Idee oder gar nicht alle Skills. Claire Sieger dreht, sich davon nicht stoppen zu lassen.
Also für den Start ist wirklich dieses Probier's einfach, also wirklich dieses, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt und man muss auf keinen Fall erstmal promoviert haben in dem Bereich, um irgendwie zu starten und einfach, also man hat ja nichts zu verlieren am Anfang und man findet auch gewiss was Neues, wenn man es gegen die Wand fahren sollte. Ja. Und gerade am Anfang geht es ja um nichts. Also ich glaube, das ist einfach ja, ein guter Rat, dass man sagt, einfach durchzustarten, unbedingt früh genug mit Leuten über die Geschäftsidee sprechen und es auch testen, wirklich früh genug testen, nicht im stillen Kämmerchen alles ausarbeiten, dann launchen und sich denken, mein Gott, ein ganzes Jahr Entwicklung steckt drin und es läuft gar nicht. Und da hilft es wirklich früh genug, auch mit einem MVP rauszugehen, also mit einem wirklich einer kleinen Version von dem eigentlichen Business immer wieder zu testen und ja, ruhig auch früh genug sichtbar damit zu werden. Ne? Und das meine ich eben mit diesem damit rausgehen und mit Leuten darüber sprechen. Also das ist das Erste so für den Start, was ich empfehlen würde und natürlich sich da auch vernetzen mit anderen Gründerinnen. Das hilft, um erstens sich zu denken, okay, we're in there together. Also jeder hat ja auch die gleichen Fragen, die gleichen Unsicherheiten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch sieht, dass es normal ist, wenn man mit der einen oder anderen Sache struggelt und niemand ist hat gegründet und war so ein Experte in allen Legal-Fragen, in allen steuerlichen Fragen, in allen Marketing- und Branding-Fragen und so weiter und so fort. Also da wirklich sich auch das Verständnis dafür holen, dass jeder so an der gleichen Stelle sozusagen startet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und für die weitere Skalierung auch wirklich früh genug sich da auch Hilfe holen, wenn man an der einen oder anderen Stelle halt merkt, dass man da noch nicht so genau weiterkommt. Und auch was Investoren angeht, auch mal testen. Vielleicht einfach sich so eine Liste machen von mit den Angels oder Investoren würde ich gerne am ehesten zusammenarbeiten. Die passen ganz gut zu mir, zu meiner Mission, zu meinem Thema. Mhm. Und dann vielleicht das ein bisschen einkategorisieren in A, B, C. Und dass man erstmal mit denen startet, mit denen man, an denen man einfach eigentlich gar nicht so ein großes Interesse hat, um es einfach auch zu üben und zu gucken, was man da auch für ein Feedback bekommt, auch zu gucken, wie verhält man sich da selber in so einem Pitch und dann eben sich immer weiter daran arbeiten, dass man an die rangeht, mit denen man auf jeden Fall zusammenarbeiten möchte und die am allerbesten passen. Also wirklich immer diesen Testing-Approach, denke ich, fahren und bis man da eben hinkommt und ruhig auch Personen fragen, dass man eine Intro bekommt zu einem Investor. Also da auch wirklich nicht schüchtern sein und das Netzwerk wirklich eng einbinden.
Bereits in der Startphase sollte außerdem eine intensive Auseinandersetzung mit der Zielgruppe stattfinden. Felix Maas stellt ein Tool vor, das hilft, Produkte zu entwickeln, die Kunden wirklich lieben.
Gesetzt im Fall, ich habe schon eine Persona entwickelt, ist es auch wichtig, dass man guckt, okay, wo liegen überhaupt die Probleme und wo liegt überhaupt der Nutzen, den sich diese Zielgruppe erhofft. Das Ganze kann man in einer Persona auch gut dokumentieren. Ich empfehle das aber zusätzlich noch in einem Value Proposition Canvas zu notieren und zu dokumentieren. Das Value Proposition Canvas geht ein Stück weit von der Zielgruppe, also die Persona ist ein ganz klares zielgruppenorientiertes Tool. Da kann ich alles dokumentieren, was mit meiner Zielgruppe zu tun hat. Auch Dinge, die vielleicht gar nicht mit dem Kontext zu tun haben, in dem ich mein Produkt, meine Geschäftsidee entwickle. Also einfach alles, was wichtig ist. Im Value Proposition Canvas versuche ich ein Stück weit den Problem-Solution-Fit beziehungsweise den Product-Market-Fit zu dokumentieren und zu validieren. Vielleicht da mal einmal kurz zur Begriffserklärung. Der Problem-Solution-Fit ist sehr wichtig für die Entwicklung einer Geschäftsidee, weil ich im Prinzip sicherstellen muss, dass ein Match besteht zwischen der Lösung, die ich anbiete, respektive anbieten will, und dem Problem und dem Bedürfnis der Zielgruppe. Das ist erstmal der Problem-Solution-Fit. Der Product-Market-Fit geht dann noch ein Stück weiter. Nicht für jedes Problem, das wir haben, sind wir auch bereit, Geld zu bezahlen. Das ist nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Aber das Value-Proposition-Canvas eignet sich extrem gut dabei, die Probleme, die Bedürfnisse, die Wünsche der Zielgruppe zu dokumentieren und dann daraufhin wirklich abzustimmen, welches Produkt muss ich überhaupt entwickeln oder welche Lösung muss ich entwickeln, damit ich einen Mehrwert erziele und damit die Zielgruppe auch bereit ist, die Geschäftsidee zu kaufen, und darum geht es ja letzten Endes.
Bevor Gründer ihre Produkte verkaufen, müssen sie erst einmal sich selbst und ihre Idee verkaufen können. Meist in Form eines Businessplans, den sie zum Beispiel bei einem Banktermin vorlegen. Davor haben viele Gründerinnen und Gründer Respekt. Finanzierungsexperte Markus Hübner weiß, worauf es wirklich ankommt.
Jetzt wollen wir zur Bank gehen. Wie bekomme ich denn um Geld? Und ich muss dann halt meine sogenannte Bewerbungsmappe einreichen. Besteht zum einen aus dem Businessplan. Das wäre für einen Tagesworkshop, ne, könnte man alles durchgehen. Ich möchte aber kurz die Punkte erwähnen, die üblicherweise in einem Businessplan drin sind, und ganz kurz vielleicht dazu was sagen. Also, wie lang sollte der Businessplan sein? Wie viel? Ständige Frage. Ich habe ihn mal wirklich ein bisschen runtergesetzt, 15 bis 30 Seiten. 15 einfach, weil ich mal einen Businessplan hatte, der war wirklich nur 15 Seiten lang. Ich mich selber wunderte, fehlt da was? Nee, da fehlte nichts. Ausnahmefall. In der Regel sind es doch 25 bis 30 Seiten, beziehungsweise bei komplexen Vorhaben nach oben hin bis 100 geht das auch. Aber es geht ja nicht darum, es ist keine wissenschaftliche Arbeit. Wir sind nicht an der Uni, wo der Professor sagt, schreib mal ein Konzept, ne, für ein innovatives Café. Dann will man natürlich glänzen durch Fakten, aber ihr braucht Know-how, und deswegen ist es weniger ist mehr. Ihr braucht einen roten Faden. Und über allen Punkten schwebt die Frage, was ist euer komparativer Konkurrenzvorteil, oder wir sagen ja lieber das englische Wort, ne, der USP. Ihr müsst natürlich das Rad nicht neu erfinden, das geht ja nicht schlecht. Aber ich will doch gerne wissen, wie unterscheidet ihr euch von den typischen Mitbewerbern? Wer ist schon auf dem Markt? Jetzt kommt ihr ja dahin und ihr glaubt, nur weil ihr eine Idee habt, werdet ihr Erfolg haben. Das muss unter allen Punkten einfließen. Ne? Welchen Nutzen bringe ich denn meinen Kunden, meiner Zielgruppe? Wer ist die Zielgruppe überhaupt? Alle? Wie groß ist der Markt? Ja, riesig, klein, wenig. Mache ich mir Gedanken? Und daran erkennt man ja, und der Leser erkennt, da hat man sich Gedanken gemacht. Ja, man will nicht als Gemischtwarenhändler auftreten, sondern als Spezialist.
Welchen Wert hat mein Produkt oder meine Dienstleistung? Viele Gründer und Gründerinnen können das nur schwer einschätzen. Wenn dann auch noch die Rückmeldung von Kunden kommt, das Produkt sei zu teuer, dann sind viele vollends verunsichert. Ein Tipp von Vertriebsprofi Philipp Semmelroth hilft, die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Wenn der Kunde sehr oft die Validität des Preises in Frage stellt, also das ist mir zu teuer, ich glaube, so viel muss ich nicht ausgeben und so weiter, dann habe ich es nicht geschafft, ihm den Mehrwert meiner Lösung vernünftig aufzuzeigen. Der zweite Punkt ist, wenn ein Kunde sehr, sehr viele Fragen stellt, dann habe ich dem Kunden nicht geschafft, die Sicherheit zu vermitteln. Lass mich mal machen, ich habe hier alles im Griff. Und das sind so zwei Dinge, die häufig in Verkaufsgesprächen auftauchen, die der eine oder andere als anstrengend wertet und hinterher sagt, mit dem Kunden ist immer anstrengend. Ja. Aber eigentlich sind das Hinweise darauf, dass dein Verkaufsgespräch nicht gut ist. Weil stell dir mal vor, du hättest einen Unfall. Und da kommt jetzt so ein Notarzt zu dir und der guckt sich dir an und sagt, pass mal auf, mach dir keine Sorgen, das tut jetzt gerade weh, das blutet auch und sieht auch ziemlich komisch aus, aber ich habe das schon 1500 Mal operiert, ich kriege dich wieder hin, entspann dich. Dann hast du, wenn er das gut präsentiert, nicht den Wunsch zu fragen, wie läuft das genau ab, machen Sie das alleine, holen Sie noch einen Kollegen dazu, müssen Sie mich dafür betäuben. Du wirst einfach denken, alles klar, der hat signalisiert, der kriegt das hin, ich lass den mal machen. Und das ist das, was du beim Kunden erreichen musst, dass der Kunde das Gefühl hat, ich lass den mal machen. Und dass das dann Geld kostet und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld kostet als bei dem anderen, das ist für den okay. Der will dann auch keinen Rabatt. Der will einfach nur, dass er das beste Preis-Leistungs-Verhältnis kriegt. Und deshalb, wenn er denkt, der Preis ist zu hoch, dann ist der Wert zu niedrig. Und da musst du einfach gucken, dass der Wert höher wahrgenommen wird.
Wahrgenommen werden ist ein gutes Stichwort. Wie wird meine Zielgruppe auf mich aufmerksam? Was können Gründerinnen und Gründer tun, um mit ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung online sichtbar zu werden? SEO-Experte Matthäus Michalik erklärt, wie es geht.
Da gibt es meiner Meinung nach so drei klare Empfehlungen. Zum einen, sich klarzumachen, wo die eigene Zielgruppe ist. Wo erreiche ich meine Zielgruppe? Ist es eine Zielgruppe, die ich auf Google erreiche? Ist es eine Zielgruppe, die ich vielleicht sogar auf Google Maps erreiche, weil ich eine lokale Dienstleistung habe? Oder ist es eher im Business-Kontext? Dann ist es LinkedIn. Ja, und je nachdem, wo ich meine Zielgruppe vermute, soll ich mir klare Ziele definieren und auch einen Zeithorizont. Ich sage, ich investiere jetzt die nächsten 3, 6, 12 Monate immer wieder ein kleines Stück meiner Zeit, einmal die Woche, um diesen Expertenstatus aufzubauen, um an meiner Webseite zu arbeiten, um Empfehlungen einzuholen, Bewertungen einzuholen, Case Studies auszuarbeiten, mich mit Leuten zu vernetzen, auf LinkedIn zu posten und halt einfach hier aktiv zu sein. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, den hatten wir schon kurz angeschnitten, ist, im Grunde muss ich das Rad nicht neu erfinden. Also ich kann mir immer ein Vorbild nehmen, sei es jetzt im deutschsprachigen Markt, sei es vielleicht im englischsprachigen Markt, sei es in einer anderen Branche. Es wird definitiv Experten, Expertinnen geben, die schon weiter sind als ich. Das heißt, wie kann ich da lernen? Was kann ich mir abschauen? Wo kann ich mich inspirieren lassen? Und das Gleiche eben bei der Webseite, wie auch bei LinkedIn. Da gibt es auch sehr viele, die einfach schon ein Stück weiter sind, vielleicht aus einer anderen Branche. Aber das kann ich mir als Vorbild nehmen, um so einen Lichtturm zu haben, wo ich hin navigieren will. Und der dritte Punkt geht so ein bisschen mit diesem Zeithorizont einher. Man wird Experte nicht von heute auf morgen, sondern das ist im Grunde eine Investition in die Zukunft. Ich baue meine Expertise auf. Wenn ich jetzt seit 20 Jahren in einer Branche aktiv bin, dann muss ich vielleicht aufarbeiten und das nachholen. Wenn ich sage, ich starte erst, ich bin lange Zeit Angestellte gewesen, will jetzt als Selbstständige arbeiten, dann muss ich eben diese Zeit mitbringen, meine Expertise aufbauen, mit dem ersten Projekt starten, zweites Projekt starten, drittes Projekt starten, über die Projekte sprechen, Referenzen einholen und eben da eine gewisse Geduld mitbringen, um in Zukunft als Experte, Expertin wahrgenommen zu werden. Und wenn man sich so anschaut, verschiedene Experten, verschiedene Expertinnen in verschiedenen Branchen, die haben auch lange Zeit in ihre Website investiert, in ihr Profil investiert, haben dann eine gewisse Geduld mitgebracht. Und jetzt sehen wir sie als Experte oder Expertin an, aber das ist eben nicht von heute auf morgen gekommen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Wer Geld verdienen will, muss erst einmal investieren. Da stellt sich schnell die Frage nach Eigen- und Fremdkapital. Viele scheuen sich davor, sich zu verschulden oder versuchen so lange wie möglich, alles aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Finanzexperte Markus Hübner weiß, warum das keine gute Idee ist.
Eins ist klar, Finanzierungsfehler erstmal ist die häufigste Ursache, warum Gründer scheitern. Wir haben so eine 5-Jahres-Grenze, daran kann man immer einiges messen. Wer die ersten 5 Jahre schafft, der wird auch länger Erfolg haben. Fakt ist, nach 5 Jahren ist mehr als die Hälfte nicht mehr auf dem Markt, die nicht Fremdkapital in Anspruch genommen hat. Währenddessen Unternehmen, die Fremdkapital in Anspruch genommen haben, ab einer gewissen Höhe weit über 80% noch auf dem Markt sind.
Am Anfang muss viel Zeit investiert werden, das Business aufzusetzen. Auch später bleibt im Alltag oft kaum Zeit für Reflexion und persönliches Wachstum. Sich diese Zeit aber zu nehmen, ist für Gründerinnen und Gründer super wichtig. Und Startup-Beraterin Diana Brüggemann hat da auch einen ganz praktischen Tipp, wie ihr das schafft.
Es empfiehlt sich vielleicht da auch, einen Termin mit sich selbst auszumachen. Soll heißen, gerade im Gründungskontext hat man ja nie ausreichend Zeit, um die Geschäftsidee wirklich gut weiterzuentwickeln, nie ausreichend Zeit, um sich mit sich selber zu beschäftigen. Also es macht Sinn, sich für die Selbstreflexion dazu auch wirklich vielleicht einen Kalendereintrag zu machen, ja, damit es einfach auch eine Verbindlichkeit hat und man vielleicht daraus auch so eine Routine oder Gewohnheit der Selbstreflexion entwickeln kann. Im nächsten Schritt, denke ich, ist es hilfreich auch, sich Ziele zu setzen, ja, für die Veränderung, zu verstehen, wo will ich eigentlich hin? Und da ist es aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich, dass diese Ziele nicht zu überambitioniert sind, sich kleine vielleicht Meilensteine zu setzen, kleine Veränderungen anstreben zu wollen und nicht sofort nach dem großen Perfekten zu streben, was ja dann auch wieder eine Einstellung des Growth Mindsets wäre.
Oft hat man das Gefühl, nicht so recht vorwärts zu kommen. Es warten 1000 Aufgaben und nichts wird zum gewünschten Zeitpunkt fertig. Wer als Unternehmer, Unternehmerin mit diesem Problem kämpft, für den hat Tim Reichel eine wirkungsvolle Methode parat.
Und zwar möchte ich hier ein bisschen Struktur in den Tag bringen und ich bin bei Ryan Tracy geblieben, nämlich bei seiner bekannten Eat That Frog Methode. Und hierbei geht es darum, dass ich jeden Tag nicht mit irgendwelchem Kleinkram beginne, sondern sofort mit meiner wichtigsten Aufgabe. Eat That Frog ist ein Sprichwort aus Amerika, eine Metapher, die so etwas beschreibt wie, wenn ich jeden Tag zu Beginn einen lebendigen Frosch verspeise, kann mir nichts Schlimmes mehr passieren. So, ist ein bisschen weit hergeholt und schlecht übersetzt, aber so ungefähr klingt es. Das ist der Ursprung. Grundsätzlich heißt es, wenn wir jeden Tag, oder übertragen heißt es, wenn wir jeden Tag mit unserer schlimmsten, wichtigsten Aufgabe beginnen, die uns aber den größten Mehrwert liefert für unsere Entwicklung, für die persönliche oder für die unseres Unternehmens, dann haben wir einen positiven Tag begonnen. Dann kann nichts Schlimmes mehr passieren. Wir haben etwas geschafft. Wir haben unser Tagesziel erreicht, schon direkt zu Beginn oder schon direkt zu Beginn daran gearbeitet. Und da ist ein wunderbares Gefühl, um sich direkt in einen produktiven Tagesrhythmus zu werfen, wenn ich eben nicht morgens mit irgendwelchem Kleinkram beginne, nicht erstmal die E-Mail checke, nicht erstmal alibimäßig irgendwas aufräume oder irgendeine Aufgabe erledige, von der ich weiß, dass sie gar nicht wichtig ist, sondern nein, direkt die großen Brocken, das, was ich schon lange vor mir herschiebe.
So stellt sich dann auch langfristig Erfolg ein. Mit dem Erfolg kommt mehr Arbeit, mit der Arbeit auch der eine oder andere Mitarbeitende. Doch wie wird man zu einer erfolgreichen Führungskraft? Oder wie man auch so schön sagt, zu einem Leader? Kommunikationsexperte Oliver Aust erklärt es.
Ich möchte mal das Leadership Triangle nochmal erwähnen, weil ich das glaube ganz, ganz wichtig als Konzept halte. Verstehen, entscheiden, kommunizieren. Verstehen, entscheiden, kommunizieren. Das ist das, was ich als Leader tue. Und da sollte ich in mich gucken und sagen, okay, wo kann ich mich Schritt für Schritt 1% am Tag verbessern? Zweitens würde ich sagen, Connection, not Perfection. Und häufig verkrampfen Menschen, weil sie versuchen, in die Perfektion zu kommen. Gerade Leader, die vielleicht getrieben sind, die großen Antrieb haben, motiviert sind, die versuchen, irgendwo perfekt zu sein. Und das hindert im Prinzip das Gute. Deswegen würde ich immer sagen, Connection, not Perfection. Darauf kommt es an, die Verbindung herzustellen mit anderen Menschen. Da sind wir wieder im Thema Leadership, emotionale Intelligenz, statt Perfection. Connection, not Perfection. Und drittens, Spaß dran haben. Nicht verbissen sein, sondern das als einen ganz wunderbaren Teil des Menschseins und meiner beruflichen Aufgabe zu sehen, die einfach ein positives Licht auf alles werfen kann, wenn ich es richtig tue. Und wir sehen ja, wenn ich als Leader jemanden sage, hey, das hast du gut gemacht, Menschen bestärke, wenn ich sie lobe, wenn ich Menschen mit auf eine Reise nehme und meine Vision teile und eben als Evangelist des Unternehmens eben auch alle mitreise, dann habe ich Spaß dabei und auch alle anderen.
Neben dem Spaß sind aber noch andere Dinge wichtig, um ein Unternehmen zu führen und gegebenenfalls auch durch turbulente Zeiten zu bringen. Resilienzcoach Karl Almer hat einen Tipp, wie sich Resilienz im Unternehmen steigern lässt.
Ganz konkret, also auf Unternehmensseite ist es immer wichtig, Werte zu definieren. Und das heißt jetzt nicht irgendwelche theoretischen Werte, wo ich sage, okay, das pinne ich mir irgendwo auf die Plakatwand und dann sage, ja, das sind jetzt meine Werte, sondern es muss auch gelebt werden. Ja. Das heißt auch gemeinsam entwickelt werden auf der einen Seite mit den Unternehmen, mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften. Das ist immer der zweite wichtigste Faktor, ist eben diese resiliente Führungskultur. Das heißt auch, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, auch Gesundheit als Faktor zu sieht und nicht nur der Mensch als Zahlenwerk gesehen wird, dass man auch konkret den Mitarbeitern ein Angebot macht, wie sie gemeinsam ihre Resilienz stärken. Das kann eben durch Weiterbildung sein, das kann aber auch durch Freizeitangebote sein. Und auch in der Teamkommunikation, wertschätzende Kommunikation. Wie gehen wir miteinander um? Und da muss es auch klare Regeln geben. Ja. Was ist erwünscht, was ist nicht erwünscht? Ein Anruf nach 21 Uhr zum Beispiel ist nicht mehr erwünscht, dass man das auch klar kommuniziert und sagt, okay, auch ihre Führungskräfte, bitte, haltet euch an Uhrzeiten, haltet euch an Freizeit, schaut, dass die Mitarbeiter auch Pause machen. Und all das muss man auch klar definieren und auch gemeinsam dann erarbeiten in einem Workshop. Okay, was sind denn unsere gemeinsamen Regeln? Und dann tagtäglich an diesen Regeln arbeiten und auch dementsprechend leben.
Wenn im Innern die Werte stimmen, lassen sie sich auch besser nach außen tragen. Wenn für den Kunden die Story stimmig ist, dann kauft er auch. Wie man als Unternehmer eine stimmige Story kreiert und erzählt, weiß Kommunikationsexperte Thilo Bono.
Letztendlich ist ja dein Personal Brand ein Versprechen auch an deine Kunden. Ein Versprechen von Qualität, von Konsistenz, von Kompetenz, von Zuverlässigkeit. Und insofern ist natürlich die Zutaten klar. Du hast besonderes Wissen und Kompetenz zu einem Thema, erstens. Zweitens, du hast eine starke Meinung dazu. Das bringt ja schon dann auch eine Emotionalität dort rein, weil du eben diese Kompetenz, das Wissen zu dem Thema sozusagen hast. Und dann musst du es eigentlich nur noch mit Persönlichkeit rüberbringen. Ja, das sind die sozusagen die drei Zutaten. Und das in einer Welt, in der wir leben, voller Fehlinformationen, Desinformationen, irgendwo Fake News überall, ne? Das ist natürlich etwas, wo genau das, was du sagst, jemand, der sozusagen mit Authentizität und Emotionalität auftritt und ein Thema vertritt, ganz, ganz entscheidend. Und insofern ist dieses Ja, Fakten und Wissen haben und Kompetenz haben, ist das eine. Aber das sozusagen in eine starke Meinung dann auch zu verwandeln und auch mit Persönlichkeit rüberzubringen, sozusagen das andere, und da kann ich nur sagen, in einer Welt, wo auch Qualität irgendwo immer gleicher wird, ja, das sieht man ja oftmals, man gar nicht mehr unterscheiden kann, was macht der eine oder andere, was ist wirklich da und der Unterschied, und die Preise sind ähnlich, der Look and Feel ist ähnlich, ist eben genau diese Emotionalität und Persönlichkeit, die du angesprochen hast, eben so entscheidend, und muss sich auch immer wieder vergewissern, dass Kaufentscheidungen eben aus dem Bauch heraus getroffen werden und nicht nur im Kopf.
Langfristig hat aber nur Erfolg, wer seine Zahlen im Griff hat. Daher der eindringliche Rat und unser wichtigster Tipp von Unternehmensberaterin Rebecca Troch.
Deine Liquidität heute ist nicht deine Liquidität von morgen. Wir steuern oft sehr vergangenheitbasiert, aber die Vergangenheit gibt mir nicht, wo meine Firma in der Zukunft sein wird. Das heißt, dass Klarheit in der Planung und in der Zukunft zu haben, ist, glaube ich, ist das A und O im Business. Und auf der anderen Seite weniger mich darauf zu konzentrieren, ob das gut ankommt, mein Forderungsmanagement, oder ob die Höhe von meinen Preisen gut ankommen, sondern die Entscheidungen zahlenbasiert zu treffen, gibt mir oft die Antwort dazu, ob das Projekt profitabel ist oder nicht, ob ich das angehen soll oder nicht. Aber Klarheit in den Finanzen, zukunftsbasiert, ist super wichtig. Also Finanzen ist nicht kompliziert, weil wenn es kompliziert ist, dann ist es nicht umsetzbar. Aber meine 5 bis 7 Zahlen im Griff zu haben. Und da gehört klar Umsatz und so weiter, aber auch Liquidität, Break-Even-Point und Liquidität Reichweite dazu. Und es muss wirklich nicht kompliziert, es muss einfach umsetzbar sein.
Das waren einige der Top-Tipps der Podcast-Folgen des Jahres 2024. In den Shownotes verlinken wir euch alle Folgen. Hört doch einfach rein. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de, schreibt uns auch gerne Themenwünsche, die ihr in Zukunft hören wollt, und bewertet gerne den Podcast auf einem Portal eurer Wahl. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.